Heute lesen wir den 7. Brief aus den Sendschreiben, aus der Offenbarung. Und wie bei den anderen Malen haben wir einen Boten, der kommt und uns einmal den Brief vorliest. Bitte.
Die Gemeinde von Laodicea. Offenbarung 3, Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst, so aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr, der höre, wer der Geist der Gemeinden sagt.
Vielleicht hat die Gemeinde in Laodicea von den 7 Gemeinden, als der Brief kam, sich gefreut. Oh, wir haben einen Brief bekommen von Johannes. Und nachdem er vorgelesen wurde, ging die Miene runter und die dachten, oh weia, der klingt gar nicht gut. Johannes schreibt das Buch der Offenbarung, er ist auf der Insel Patmos und er begrüßt erstmal alle. Er beschreibt auch, wieso er das überhaupt schreibt. Er hat einen Auftrag bekommen, ihm ist Jesus begegnet. Und er beschreibt erst einmal Jesus, in welcher Herrlichkeit er ihn gesehen hat. Und dass Jesus ihm sagt, schreibe an diese 7 Gemeinden. Das sind seine Gemeinden. Und ihnen soll er einen Brief schreiben. Und bevor das Ganze losgeht, sagt er in Offenbarung 1, Vers 3, wieso es auch wichtig ist, das zu lesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Er schreibt, dass da viele Dinge passieren werden und dass es bald passiert und dass da, dass man sich darauf vorbereiten kann. Das Ziel dieses Buches, ganz am Ende, in Kapitel 22, wird der neue Himmel beschrieben. Das Ziel ist, dass wir einmal unser ewiges Leben im Himmel verbringen. Und bevor es soweit ist, passieren einige Dinge, zum Beispiel in Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 7 bis 9. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Es wird eine große Hochzeit geben, ein riesiges Fest, über das sich alle freuen dürfen, die dabei sind. Und wenn ich mich an meine Hochzeit erinnere, vor 10 Jahren war das. Wir hatten ungefähr mittags den Termin hier in der Gemeinde. Ich habe erstmal ausgeschlafen. Dann bin ich aufgestanden, habe mich kurz fertig gemacht, auf den Fotografen gewartet, 2, 3 Fotos gemacht, noch ein bisschen am Handy gespielt, bis sie losfahren kann, das war's. Bei meiner Frau war das ein bisschen anders. Da gab es nicht so viel Schlaf. Die musste früh aufstehen, die Wohnung war früh voll mit vielen Leuten, die alle was zu tun hatten und alle mussten da Nägel machen, Locken wickeln, ich weiß nicht, Kleid richten. Da wurde viel vorbereitet, damit sie am Ende wunderschön ist. Und hier geht es auch darum, dass wir am Ende eine Hochzeit haben. Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Wir, jeder einzelne Christ auf der Welt, der glaubt, wird die Braut sein, wird zur Braut gehören. Und Jesus will, dass wir will auch eine wunderschöne Braut haben, eine, die sich auch vorbereitet und schmückt und bereit ist für diese Hochzeit. Dieser Brief, wir gehen da gleich einmal Vers für Vers durch, aber er klingt sehr dramatisch, er hat viel Kritik. Von den 7 Briefen, von den 7 Sendschreiben, wird 6-mal gesagt, ich kenne deine Werke, und er lobt sie für gute Werke oder weniger gute, oder ihr habt es wenigstens versucht. In diesem Brief gibt es überhaupt gar kein Lob, gar nichts Gutes. Und 5-mal, also 2 Gemeinden werden nur gelobt, und diese Gemeinde wird nur kritisiert, nur was sie alles falsch machen. Der strengste Brief von allen. Aber dieser Brief ist auch, ich habe es immer bei den anderen auch gesagt, das ist kein Kündigungsschreiben, sondern gerade hier in diesem Brief, der der strengste ist, sagt er in Offenbarung 3, Vers 19, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. In dieser Gemeinde gibt es wahrscheinlich 2 verschiedene Ansichten. Einerseits sagt er, ich werde euch ausspucken, haben wir gerade gelesen. Und andererseits, ich stehe vor der Tür. Damit werden Ungläubige beschrieben, Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen oder nicht angenommen haben. Andererseits sagt er trotzdem, es ist seine Gemeinde und er hat sie lieb. Und in diesem Zwischendrin oder mittendrin befinden wir uns heute. Aber dieses, ich habe sie lieb oder die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, das ist sehr wichtig hier, dass es keine Verdammnis ist, sondern Gnade, dass wir immer noch sein Wort hören, wie wir es in den Liedern heute auch gesungen haben, und dass noch Zeit ist, dass wir auch zu dieser Hochzeit eingeladen werden. Vielleicht ein paar Hintergründe zu Laodicea, weil Jesus genau diese Dinge anspricht, die die Stadt und auch die Gemeinde beschäftigt haben. Die Gemeinde Laodicea, die 7. in der heutigen Türkei, war eine sehr reiche Stadt. Sie hatte ein sehr gutes Finanzwesen, sie konnte sehr gut handeln und sie wurden sehr reich damit. Sie hatten auch eine sehr große Textilwirtschaft. Sie hatten sehr viel Wolle und konnten viel Kleidung herstellen. Und sie hatten auch sehr gute Medizin. Sie waren sehr ausgebildet darin und sie waren bekannt für eine bestimmte Salbe für die Augen, die da wohl sehr gut helfen sollte. Und diese 3 Dinge, die spricht Jesus nachher auch an, die werden da noch wichtig. Zusätzlich, in dieser Stadt gab es nicht so viel Wasser, mangelnde Wasserversorgung, und sie haben Wasser aus den heißen Quellen aus dem Berg wohl bekommen, und da wurde ein sehr langes unterirdisches Aquädukt gebaut, wodurch das Wasser in die Stadt kam. Und dieses heiße Wasser, bis es in der Stadt ankam, war nicht mehr heiß, es war auch noch nicht kalt, um schön erfrischend zu sein, sondern es war lauwarm und es war ungenießbar. Und dafür war die Stadt auch bekannt, dass sie ekliges, lauwarmes Wasser hat. Circa 60 nach Christus gab es dort ein großes Erdbeben und die Stadt wurde zerstört. Wir hatten das auch bei Pergamus oder bei anderen Städten, die durch Erdbeben heimgesucht wurden und viel Zerstörung hatten. Und Rom hat sie immer wieder unterstützt. Es gehörte zu seinem Reich und sie haben finanziell unterstützt. Nicht so Laodicea, die haben das abgelehnt. Die waren selber reich, die haben es selber geschafft. Die hatten eigene Mittel und die haben die ganze Stadt komplett selbst aufgebaut, ohne irgendeine fremde Hilfe. Und sie waren sehr stolz auf sich. Und das ging wahrscheinlich auch auf die Gemeinde über. Da gucken wir uns das gleich an. Die Gemeinde Laodicea wird aber auch im Kolosserbrief mehrmals erwähnt, wo Paulus an die Kolosser auch besucht hat und an sie geschrieben hat. Da schreibt er auch, dass Kolosser und Laodicea die Briefe gegenseitig austauschen sollen, sich gegenseitig unterstützen. Welchen Brief Laodicea damals bekommen hat, wissen wir nicht. Aber wenn das auch aus Kolosser auf sie zutrifft, Kolosser lobt er für ihren Glauben, der sehr bekannt ist. Und vielleicht war Laodicea auch sehr heiß und eine starke Gemeinde von guten Christen, aber jetzt lauwarm geworden ist. Und das ist das Hauptthema in diesem Brief, dass sie lauwarm sind. Also in Offenbarung 3, gerade wurde es aber auch angezeigt, in Offenbarung 3, Vers 14 bis 22 ist der Brief. Und wir lesen einmal den ersten Vers nochmal. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jeder Gemeinde stellt er sich einmal vor. Es ist seine Gemeinde und er stellt sich vor, er ist der Herr und in diesem Fall als der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Mit einem Amen bestätigen wir auch die Gebete von den anderen. Wenn einer betet, auch nachher bei der Gebetsgemeinschaft, unterstützen wir mit einem lauten Amen und unterstützen das, was so viel wie wirklich oder das ist so, so sei es bedeutet. Und Jesus ist dieser treue Zeuge. Er ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und das Leben. Und er ist der Zeuge, der sie überführen kann. Er ist der echte Zeuge oder der sie ganz genau kennt. Er kennt ihre Werke und anders als bei den anderen Gemeinden kommt da nicht, ja, das macht ihr gut und das noch nicht, sondern er überführt sie direkt von ihrer Krankheit oder von dem, was sie halt nicht gut können oder nicht gut tun. Ich weiß nicht, ob ihr so einen Zettel schon mal bekommen habt. So ein roter Zettel hat vielleicht der eine oder andere schon mal abgeholt. Wenn man zum Arzt geht, da kriegt man so einen Zettel mit und den kann man dann beim Arbeitgeber abgeben und sagen, ich komme heute nicht und morgen vielleicht nicht und vielleicht noch länger. Und da steht drauf, was man hat. Gut, der Arbeitgeber bekommt noch einen anderen, wo es nicht drauf steht, aber die Krankenkasse, die Apotheke, die wissen es dann und dann können die passende Medikamente geben und sagen, hier, ach so, das hast du, du brauchst das, du musst das dreimal am Tag einnehmen, eine Tablette, eine halbe, wie auch immer und können dann helfen. Wenn ich heute zum Arzt gehe, kann ich vielleicht ein bisschen husten und er sagt sofort, ja, bleib 2 Tage zu Hause, alles gut. Aber wenn ich ernste Beschwerden habe, wenn ich irgendwas habe und ich weiß nicht, was habe ich, mir geht's irgendwie nicht gut, dann will ich einen Arzt, der auch ehrlich zu mir ist und der nicht sagt, ja, das wird schon alles wieder, das geht vorbei, schlaf einfach mal, in ein paar Wochen merkst du das nicht mehr, was auch immer. Ich will, dass er ehrlich zu mir ist und mir eine ehrliche Diagnose gibt und sagt, was habe ich denn, damit wir das Problem oder die Krankheit auch bearbeiten oder behandeln können. Und genauso ist es hier, dass er eben dieser treue Zeuge ist, der Wahrhaftige, der ehrlich ist zu der Gemeinde und eine ernste, aber auch sehr harte Diagnose gibt, um wie es um diese Gemeinde steht. In Vers 15 bis 17 lesen wir jetzt einmal diese Diagnose. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. An die 5. Gemeinde in Sardes, selbst da, die lebendig klingen, aber doch tot sind, selbst da sagt Jesus, ich kenne deine Werke und sie versuchen was und da gibt es noch einige treue Christen, die es ernst meinen und eine ernste Entscheidung für Jesus getroffen haben und andere, die eben gar nicht glauben. Und damit kann Jesus noch gut arbeiten. Hier ist es noch schlimmer. Hier sind Leute, die einfach, die Jesus nicht ablehnen. Sie haben nichts gegen Jesus, aber sie sind auch nicht ganz dafür. So 50-50. So Hälfte, Hälfte. Und zu denen sagt er, er wird sie ausspucken, wie dieses eklige, lauwarme Wasser, was die Stadt hat. Dieser lauwarme oder diese Halb-Halb-Einstellung gefällt Jesus überhaupt nicht. Er ist kein echter Christ, oder sie sind keine echten Christen, sie sind halb in der Gemeinde, halb in der Welt. Von beidem nichts Ganzes. Wir hatten es auch in ein paar Liedern. Man macht ein bisschen in der Gemeinde mit, aber hat doch nicht alles. Man macht ein bisschen in der Welt mit, aber verpasst da auch einiges oder vieles. Und es fehlt vieles. Und auf beiden Seiten wird man nicht glücklich. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann sind wir gute Werkzeuge in seiner Hand. Dann kann er uns richtig gebrauchen. Dann kann er mit uns, wie mit Petrus, 3000 Menschen bekehren. Dann kann er so viele gute Dinge tun. Und wenn wir, und er sagt, ach, wärt ihr doch wenigstens heiß oder kalt. Und am liebsten wäre es, wenn alle heiß wären, wenn alle Jesus annehmen und ihm nachfolgen und treu sind. Aber wenn es wenigstens kalt wäre, dann wüsste man auch, wie es um die Person steht und wer man ist. Und dann kann man auch deutlich machen, oder dann ist es uns meistens deutlich, mir fehlt was im Leben. Ich brauche vielleicht einen Sinn im Leben. Ich will Ruhe finden. Ich brauche Vergebung. Und das kann man dann deutlich machen. Aber diese Gemeinde, sie sagen, sie sind reich, sie haben Überfluss, sie brauchen überhaupt nichts. Es war eine reiche Stadt und so wie Jesus sie anspricht, ging dieser ganze Reichtum, dieses Selbstbewusstsein auch auf die Gemeinde über. Vielleicht hatten sie ein paar reiche Leute, die viel gespendet haben und sie können sich alle Gebäude bauen, die sie wollen. Sie können sich alles kaufen, neue Stühle und alles, was sie haben wollen. Und sie brauchen nichts. Aber geistlich hatten sie eine sehr schlechte Ausstattung. Ihnen fehlte geistlich so gut wie alles. In Markus 8, Vers 36 sagt Jesus, Markus 8, Vers 36. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Was bringt dieser ganze Reichtum in der Welt, den wir haben? Was bringt das Ganze, wenn es uns so gut geht, wenn wir Überfluss haben, aber geistlich bringt das nichts? Und egal, ob man reich ist oder arm, beide müssen einmal sterben und beide können nichts mitnehmen. Dieses Lauwarme, das ist so in der Mitte. Es kann beide Seiten betreffen. Es kann sein, dass Leute noch unentschlossen sind und sich nicht für Jesus entschieden haben, aber irgendwie ein bisschen dabei sind, aber es ist nicht genug, es ist noch keine echte Entscheidung gewesen. Es kann sein, dass Christen sind, die sich mal entschieden haben, aber und sie waren vielleicht mal heiß, aber abgekühlt sind und lauwarm sind und vielleicht ist es gerade noch so genug, aber man weiß es auch nicht. Und egal von welcher Seite es kommt, beide sind so in der Mitte. Sie sind unentschlossen oder gleichgültig. Diese Einstellung, lauwarm zu sein, diese Gleichgültigkeit oder Unentschlossenheit, kann verschiedene Gründe haben. Es kann sein, dass man sich in der Bibel einfach nicht auskennt, dass das Wissen dazu fehlt. Man hat sich vielleicht entschieden, man hat eine tolle Predigt gehört, irgendwas, aber man hat dann nicht weiter was dazu gelernt oder gelesen und man lebt einfach so, wie man es vorher gewohnt war. Eine Umfrage hat mal in Amerika gesagt, dass da 94% aller Leute sagen, dass sie an Gott glauben. Sehr viele Leute, die gläubig sind. Aber bei dieser Umfrage hat auch ein Drittel der Leute zugegeben, ich habe aber noch nie in der Bibel gelesen. Aber ich glaube an Gott. Und das kann zu so einem Problem führen, dass man lauwarm ist, dass man gleichgültig wird. Ach, ich bin so ein bisschen dabei. Und das reicht ja vielleicht schon oder ich habe einfach keine Lust, was auch mal. Es kann sein, dass mir die Meinung der Menschen wichtiger ist als Gottes Meinung, dass ich mehr darauf achte, was denken die Leute über mich, mein Chef, meine Arbeitskollegen, meine Mitschüler, meine Nachbarn. Ich kann manche biblischen Dinge einfach nicht mitmachen. Das sieht komisch aus, das ist nicht gut. Vielleicht verliere ich ein paar Freunde, vielleicht werden die dann schlecht über mich reden. Ach, es ist mir wichtiger, dass ich eine gute Beziehung zu meinen Nachbarn habe, als dass ich jetzt wirklich alles aus der Bibel erfülle und damit Gott gefalle. Vielleicht kann ich einfach bestimmte Dinge noch nicht loslassen. Vielleicht weiß ich schon, ja, ich weiß, das wird Gott nicht gefallen oder das gefällt Gott nicht und wenn ich mich jetzt entscheide, dann darf ich das nicht mehr. Aber ich will das noch so gerne. Oder ich stecke in irgendeiner Situation, wo ich eigentlich Gott wirklich nachfolgen will von ganzem Herzen, aber ich habe bestimmte Dinge, die mich gefangen halten, die mich festhalten und ich kann sie nicht loslassen. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21, gibt uns Jesus einen Rat. Matthäus 6. Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Gott hat immer Gutes mit uns im Sinn und er will das Beste für uns. Er will uns nichts verbieten, einfach weil er ein Spielverderber ist oder sonst was, sondern er gibt uns Gebote, er gibt uns Anweisungen, damit es uns gut geht, damit wir ein Leben in Fülle haben und damit wir auch, wie in Philipper 4, Vers 4 steht, dass wir uns alle Zeit freuen können. Das ist sein Ziel, weil er es gut mit uns meint, weil er uns retten will. Er sorgt sich um uns und wir können das einfach nachlesen. Bei diesen Problemen, heute noch leichter als damals oder in anderen Ländern, jeder kann sich eine Bibel besorgen. Wer keine hat, kann einfach gerne zu mir kommen. Ich habe genug, die ich einfach verschenken kann, damit jeder eine hat. Und dann können wir ganz einfach nachlesen. Wir können uns selber überzeugen. Als wir über die Emmaus-Jünger vor 2 Wochen gesprochen haben, da war es auch der 3. Schritt, wo man Jesus überhaupt in der Schrift kennenlernt. Sie haben Jesus noch nicht erkannt. Es war eine übernatürliche Sache, dass Jesus sich bewusst nicht offenbart hat und sie ihn erst durch die Schrift ausgelegt hat, wer er ist und dass das so sein muss. Und dann konnten sie ihn erst erkennen. Es ist wichtig, dass wir Jesus durch die Bibel kennenlernen, wer er ist und was er uns zu sagen hat. Was er diesen Christen jetzt, er hat sie schon angesprochen, als arm, blind und entblößt. Und damit hat er schon die Dinge angesprochen, für die diese Stadt sehr bekannt war und was sie eigentlich sehr gut konnten. Und er rät ihnen jetzt ab Vers 18 oder in Vers 18, was sie eigentlich brauchen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Sie waren so selbstbewusst und dachten, das können wir alles so gut. Und Jesus sagt ihnen, das, was ihr habt, das bringt euch aber nichts. Das ist vor Gott nichts wert, dass ihr euch selber so ein Reichtum aufbaut, dass ihr euch selber so schicke, tolle Kleider macht, dass ihr so gut eure Augen salben könnt und ich weiß nicht, was sie alles medizinisch machen konnten damals. Das bringt euch aber nichts für den Himmel, sondern Jesus bietet sich hier als Kaufmann an. Von mir könnt ihr echtes Gold bekommen, womit ihr wirklich reich seid. Von mir könnt ihr gute weiße Kleider bekommen, die euch gerecht vor mir stehen lassen. Und von mir könnt ihr eine echte Augensalbe bekommen, damit ihr sehen könnt und die Wahrheit sehen könnt. Petrus schreibt davon, dass der Glaube kostbarer ist als Gold. Das ist echter Reichtum, wenn wir uns für Jesus entscheiden und ihm nachfolgen. Es kommt auf die Beziehung zu Gott an. Die weißen Kleider, die können unsere Blöße, von der er spricht, wirklich bedecken. Wir kleiden uns, damit man nicht alles sieht, aber unsere Sünde, die wir vielleicht nicht sehen. Wir können das nicht bei allen erkennen. Meint es jemand ernst oder nicht? Oder wie steht jemand wirklich zu Jesus? Es ist schön, wenn Leute da sind. Aber Jesus sieht das Herz an und vor ihm sind wir entblößt durch unsere Sünde. Und er bietet uns reine, weiße Kleider an, mit denen wir gerecht vor ihm stehen können. Und mit der Augensalbe, dass wir eben die Wahrheit sehen können. Wir lesen Vers 19 bis 22, also Offenbarung 3. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Trotz dieser harten Kritik und so streng er hier auch ist, sagt er, die ich lieb habe, die überführe ich. Das tut er nicht aus Gleichgültigkeit oder aus Wut und Zorn, wobei er über Sünde auf jeden Fall zornig ist, aber er liebt diese Gemeinde, er liebt jeden einzelnen Menschen und wünscht sich, dass jeder zu ihm kommt, dass er die Wahrheit erkennt und sich bekehrt, damit der Zorn, der am Ende im letzten Gericht einmal kommt, nicht über uns kommt. Er steht vor der Tür und klopft an und wir können seine Stimme hören. Er ist auch keiner, der einfach kommt, wenn wir schlafen, und er kommt rein und zwingt uns, an ihn zu glauben, und er zwingt uns irgendwas auf, sondern er klopft an und bittet, dass wir ihn reinlassen. Und wir hören seine Stimme und er will uns liebevoll zur Umkehr führen. Wenn wir in diesem Zustand sind, dass wir gleichgültig geworden sind, ach, wie werde ich denn wieder ein brennender Christ? Wie, ich will so gerne Jesus nachfolgen. Oder andersrum, ich weiß nicht, mir fehlt etwas und ich will Jesus eigentlich auch nachfolgen, aber ich habe mich noch nicht entschieden und bin unentschlossen. Wenn wir irgendwo dazwischen sind, was können wir tun? Dann sagt er hier, sei nun eifrig und tue Buße. Fang von vorne an. Mit Buße fängt das ganze Glaubensleben erstmal an. Und das kann sein, dass wir das jeden Tag machen müssen. Ich bete immer wieder, dass Jesus mir meine Schuld vergibt. Auch wenn ich mich vor 17 Jahren bekehrt habe, habe ich in diesen 17 Jahren noch so viel gesündigt und muss Jesus immer wieder um Vergebung bitten. Ich bin kein perfekter Mensch geworden mit meiner Bekehrung, als ich mich mit 18 Jahren bekehrt habe. Und ab dann stand ich nur noch auf der Kanzel und habe nur noch erzählt, wie gut ich bin. Und 17 Jahre bin ich sündlos und ihr sollt mir alle nachmachen. So bin ich nicht. Ich mache immer noch Fehler und ich werde vielleicht auch morgen wieder sündigen. Und auch dann muss ich Jesus um Vergebung bitten, damit er mich wieder reinigt, damit er mich heiligt. Und das ist der wichtigste Schritt. Egal wo wir sind, schon 40 Jahre im Glauben oder noch gar nicht. Tu Buße, bete zu Jesus und bitte ihn um Vergebung. Und dann wird er dir auch zeigen, was du vielleicht verändern musst und was wir jetzt vielleicht nicht loslassen können. Es wird zu unserem Besten sein und er weiß, was gut für uns ist. Und wir werden das nicht vermissen, was wir vielleicht loslassen müssen. Er will zu uns hinein und das Mahl mit uns essen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. So wie wir das Abendmahl jeden Monat feiern. Er gibt uns, oder allen 7 Gemeinden, 6 Gemeinden lobt er, 5 Gemeinden kritisiert er, aber allen 7 Gemeinden gibt er eine Hoffnung, einen Ausblick, wieso überhaupt das Ganze, wieso ist das wichtig. Ihr werdet in Vers 21, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich auch überwunden habe. Es geht darum, auf dem Thron zu sitzen ist im 1000-jährigen Reich später, dass alle Christen sogar mitherrschen werden. Aber wichtig ist, dass sie überhaupt mit Jesus dann im Himmelreich sind. Das ist die Hoffnung, die er gibt und auch dieser Gemeinde, die lauwarm ist, wo wir vielleicht schon alle Hoffnung verloren hätten, wie in Sardes, die eigentlich tot sind und denken, das bringt doch nichts, sie machen nur vor, alles Heuchler. Er gibt auch ihnen eine Hoffnung und diese Möglichkeit. Auch ihnen will er gnädig sein und sie retten. Das Ziel dieses Briefes ist nicht, dass wir unsicher werden und denken, ach, bin ich jetzt gerettet? Habe ich genug gemacht oder habe ich gerade so genug gemacht, dass es jetzt reicht und jetzt kann ich mich ausruhen und dass wir in irgendwie so einem Zwischenzustand bleiben? Sondern er will uns Sicherheit geben. Er will, dass wir uns ernsthaft entscheiden. Und Jesus wird von Petrus auch als der Eckstein beschrieben und auch wie ein Stolperstein, der im Weg steht. Er ist nicht so ein geschmeidiger Stein, an dem wir einfach vorbei, ach, ich habe ihn gar nicht mitbekommen, alles gut, sondern er ist wie ein Stein, an dem wir anstoßen auf dem Weg und das passt mir jetzt gerade gar nicht. Aber er macht es deutlich. Er ist dieser treue und wahrhaftige Zeuge, wie er sich am Anfang vorstellt, der uns nicht mit schönen Worten schmeichelt und ach, alles gut und toll und ich wünsche euch eine schöne Woche und habt einen schönen Tag, sondern er spricht uns ganz hart an und gibt uns direkt diese ernste Diagnose, was uns fehlt und was wir brauchen. Und er will uns Sicherheit geben. Auch wenn wir uns gegen ihn entscheiden, aber dann sind wir uns sicher und dann, selbst da will er nicht, dass wir irgendwie zwischendrin sind und uns selber betrügen. Aber er wünscht sich, dass wir heiß werden, dass wir uns für ihn entscheiden, weil wir ihn kennenlernen und wissen, was er für uns getan hat. Dass er alle unsere Schuld vergeben hat, dass er uns diese rein weißen Kleider gibt, dass er uns wirklich reich macht und wir in den Himmel kommen, wo keine Motten oder Rost oder irgendwelche Diebe kommen und das wegnehmen können, sondern eine Hoffnung, die für immer da ist und die nicht einfach verschwindet oder kaputt geht, sondern die bis zum Lebensende bleibt und egal in welcher harten Zeit wir sind. Er ist der treue Zeuge, damit schließe ich einmal, der uns einerseits von der Sünde überführt und hart ist und sagt, das fehlt dir, das machst du falsch, du brauchst Vergebung. Aber andererseits ist er auch der treue Zeuge, der am Ende im Gericht vor uns steht und für uns eintritt und sagt, für diesen habe ich bezahlt mit meinem Blut und er ist gerecht durch mich und er darf in den Himmel. Und auch da wird er ein treuer Zeuge sein. Amen.